Hallo, liebe Leute bei Movie Break. Ich bin Lida und nicht allein. Ich bin hier mit Christian Petzold, um über seinen neuen Film Miroirs Nummer 3 zu sprechen. Hallo, Christian.
Ja, hallo.
Es ist dein neuer Film, der nächste nach Roter Himmel, und er ist natürlich wieder mit Stammdarstellenden, die wir ja schon kennen. Premiere hatte der Film in Cannes. Da habe ich es nicht ganz geschafft. Es ist ja auch immer sehr schwer, die begehrten Filme da zu kriegen, aber ich habe ihn dann hier nachgeholt. Von der Stimmung her hat er mich sehr an das letzte Werk erinnert, obwohl die Handlung ja eine ganz andere ist. Möchtest du ein bisschen von der Genesis des Films erzählen?
Ja, der ist eigentlich auch entstanden während der Arbeit in Roter Himmel. Es ist ja immer so, dass man, wenn man so die Hälfte der Dreharbeiten, wenn die vorbei ist, beginnt schon die Phase der Melancholie. Und bei Roter Himmel mochte ich die Darsteller, das ganze Ensemble, das Haus, der Wald. Ich mochte das alles sehr, sehr gerne, und wir alle mochten uns sehr gerne. Und ich hatte dann, in der Zeit hatte ich immer dieses Ravel-Stück gehört, Miroir Nummer 3. Und hatte dann gedacht, mein Gott, das ist so schön, dieses Stück. Was ist daran so schön? Es ist so schön, weil ein Motiv immer wiederkehrend ist und immer leicht verschoben ist. Davon hatte ich den Schauspielern bei Roter Himmel, bei einem dieser Essszenen, wo wir draußen im Sommer so schön am Tisch gesessen haben, geprobt haben, hatte ich den Schauspielern davon erzählt und habe dann eine neue Geschichte improvisiert. Vor den Schauspielern sagte, in 2 Jahren drehen wir wieder. Und zwar, dann habe ich dann so ein bisschen improvisiert, die Geschichte einer Familie, die traumatisiert ist und die nur noch wie Schiffbrüchige auf der Wasseroberfläche schwimmt, und einer jungen Frau, die traumatisiert ist und auch im Grunde genommen auf dieser Wasseroberfläche umherschwimmt. Und diese Schiffbrüchigen, so habe ich die dann genannt, die kommen zusammen und bauen sich aus den Trümmern eines Schiffes, bauen die sich ein Rettungsfloß. Und dieses Bauen eines Rettungsflosses wird unsere neue Geschichte. Ja, sagten die, erzähl mal ein bisschen mehr. Ja? Und dann habe ich so erzählt, ein bisschen improvisiert eben, habe ich erzählt, dass da eine Tochter gestorben ist und eine Leerstelle hinterlassen hat, weil sie sich umgebracht hat und die Welt durch den Selbstmord in Schuld setzt. Und wir haben eine junge Frau, die aus ihrer Identität als Studentin in Berlin nicht mit der Identität nicht mehr zurechtkommt und diese Identität der toten Tochter annimmt. Das war mein Satz. Und dachte, das spielen wir. Da machen wir mit, haben die gesagt. Und da musste ich dann das Drehbuch schreiben.
Dann musstest du das Drehbuch schreiben, das hast du auch gemacht. In der Hauptrolle dieser jungen Frau, die die Studentin spielt, die dann auch bei dieser Familie oder erstmal der Mutter dieser Familie einzieht und da geisterhaft die Stelle der toten Tochter einnimmt, aber dadurch auch selber heilt, die spielt Paula Bär. Ihr habt ja schon mehrfach zusammengearbeitet, sie wird auch gern deine Muse genannt. Wie findest du den Begriff? Und sprich ein bisschen, wenn du magst, über die Zusammenarbeit mit Paula Bär. Entwickelt ihr Figuren auch gemeinsam?
Paula habe ich kennengelernt dadurch, dass der François Ozon Franz gedreht hat. Und das hat er teilweise in Deutsch gedreht und hatte mir die deutschen Dialoge damals, als er in Berlin war, zum Gegenlesen gegeben. Wir haben einen Tag zusammen verbracht. Und da sagte ich, wer spielt denn diese junge Frau? Und da sagt er, so eine junge Frau von Paula Bär und so. Und wir haben dieselbe Castingagentin gehabt, Simone Bär. Und die hat mir dann die Aufnahmen von Paula gezeigt. Und ich dachte, die ist ja ganz toll, ja, so. Und dann habe ich die getroffen und dann hat die bei der Transit mitgespielt. Ich mochte das auf der Stelle, weil sie einer, ich habe immer das Gefühl bei der Paula, dass die nicht für diese Kamera lebt, dass ihr das auch ein bisschen, dieses ganze Kino und Film und diese Männer hinter und vor der Kamera ihr ein bisschen egal sind. Die macht ihr Ding und dann geht sie und ist unabhängig. Und das gefiel mir. Also die ist das Gegenteil einer Muse. Und dann hatte sie mir bei der Premiere von Transit in Paris, hat sie mir erzählt, dass sie der Premiere nicht, dass sie da nicht bleiben kann, weil sie Tauchtraining hat. Und sie sagte, wie Tauchtraining? Ja, ich mache Tauchtraining für so einen französischen Film, der spielte unter Wasser teilweise. Und da bin ich auf die Idee gekommen, Undine zu machen, weil sie von Tauchen erzählt hat. Und dann erzählte sie mir, als wir Undine machten, dass sie jetzt heute Abend Klavier spielen geht, und das macht sie gerne, sie spielt seit sie 7 ist. Und daraus ist dann zum Beispiel die Idee entstanden, dass wir da diesen Miroir drehen, wo sie eine Klavierspielerin ist. Also die Unterhaltungen mit ihr führen auch ganz oft dazu, dass ich erst die Idee bekomme, was sie spielen kann.
Der Film hat auch als ganz zentrales Motiv den Tod oder die Schwierigkeit, Abschied zu nehmen von Menschen, die verstorben sind. Was bedeutet das Thema für dich, und hast du da eine persönliche Beziehung zu?
Naja, ich habe 2 Kinder. beiden Kindern wurde in ihrer Kindheit die gesamten Märchen der Gebrüder Grimm vorgelesen. Es gibt Märchen, die sind so hart, ja, ich muss das immer mit einem Auge die Seite schon vorscannen, ob das zu hart ist für die Kinder, die da zum Einschlafen gebracht werden sollen. Und da gibt's ein Märchen, das die beide Kinder sehr, sehr erschüttert hat und mich als Vorlesenden auch. Dieses Märchen heißt das Totenhemdchen. Das geht um ein Kind, was gestorben ist und die Mutter über diesen Verlust des Kindes nicht hinwegkommt und jeden Abend für dieses Kind wieder den Abendbrottisch deckt. Ja? Und dadurch, dass sie dieses Kind, diesen Tod dieses Kindes nicht akzeptiert und weiterhin diesen Abendbrottisch deckt, muss dieses Kind aus dem Grab entsteigen in seinem Totenhemdchen und zu der Mutter gehen und sich an diesen Tisch setzen und ihr Abendbrot essen. Und nach 3 oder 4 Nächten sagt dieses tote Kind zu der Mutter: Mama, du musst aufhören, um mich zu weinen, sonst kann ich nicht auffahren in den Himmel. Ja? Du hältst mich hier. Ja? Und dann hört die Mutter auf, den Abendbrottisch zu machen und das Kind taucht nicht mehr auf. Das ist natürlich ein tolles Märchen, was hart ist, aber es tröstet auch, denn es sagt, es entstand in der Zeit des 30-jährigen Krieges und es gab sehr viele Kinder, die gestorben sind und sehr viel Leid und sehr viel Traumata, dass man loslassen muss, um weiterleben zu können. Und dieses Märchen ist, glaube ich, eins, was nicht ganz unwichtig war für den Film hier.
Es gibt oft Szenen, wo zusammengesessen wird am Tisch und gegessen und man diese Gemeinschaft hat. Hier auch wieder wird Kaffee getrunken. Du hast ja schon erwähnt, die Gemeinschaftsszenen aus Roter Himmel. Was ist das für ein wiederkehrendes Element? Was bedeutet das für dich, diese Gemeinschaft am Esstisch?
Ich muss mal sagen, handwerklich gesprochen ist eine Essszene zu drehen sehr schwer. Ja? Weil es geht ja da nicht nur darum, denjenigen, der spricht, dauernd zu zeigen, sondern es müssen die Verbindungen, ja, die auch subkutan unter der Oberfläche laufen. Man muss sich Fragen stellen, wer schaut hier wen an und warum und wer guckt hier oder ja, wer guckt nicht, und das all das ist eine Choreografie von Blicken. Ich habe die meisten Filme vorher immer nur 2 Leute gedreht. So wie wir jetzt hier sitzen, das ist nicht sehr schwer. Ja, man hat einen Schuss und Gegenschuss, man kann das räumlich besser organisieren. Sitzen aber 5 Leute jetzt hier am Tisch, ja, die miteinander in ein soziales Geflecht bilden. Das zu drehen ist schon schwieriger. Und ich habe mir das nicht so richtig zugetraut und hatte vor Roter Himmel ein bisschen Angst vor diesen Essszenen, ja, die draußen im Garten stattfinden. Und war dann begeistert, dass mir das gelungen ist, dass ich das kann und dass es so großen Spaß gemacht hat. Dass wir auch die Zeit hatten, das zu proben und uns was auszudenken. Und dann habe ich bis auf Barbara Auer, im Grunde genommen die Essszenen jetzt in Miroir Nummer 3 gedreht.
Ein Element, das in diesen Filmen auch immer wieder vorkommt, ist, dass jemand den Platz von jemand anderem einnimmt oder sich Paarkonstellationen verschieben. Diese verschiebenden Konstellationen hatten wir ja auch in Roter Himmel, wo dann manchmal Figuren, dass man das Gefühl hat, diese Figur ersetzt jetzt die andere Figur. Mhm. Und auch diese in Miroirs, da ist ja der Spiegel wortwörtlich mit drin. Mhm. Was ist das für ein Motiv, diese Doppelung, diese Paarung?
Na, ich finde, Doppelung, Gespenster, Spiegelbilder, das Kino lebt davon. Die ganze Geschichte des Kinos ist eigentlich aufgebaut auf Spiegelbildern. Das Furchtbare ist ja, dass der Nosferatu, der Dracula, kein Spiegelbild hat. Deswegen ist er einsam. Er sieht sich nicht im Spiegel. Ne? Und meine Idee oder das, was mich interessiert hat an dieser ganzen Geschichte, war eigentlich die, dass eine falsche Tochter auch eine wahrhaftige Familie begründen kann. Ne? Dass eine Lüge zu einem wahrhaftigen, realen Gefühl werden kann. Das, ja, und dass man nicht immer authentisch sein muss. Dieser deutsche Authentizitätswahn, ja, manchmal dazu führt, die Leute unerlöst bleiben. Man kann sich erlösen mit Lügen.
Normalerweise sehen wir so eine Konstruktion und die wird dann zum Thriller entwickelt oder was Ähnlichem und man kriegt die Moral, das darf man so nicht machen. Das ist nicht die richtige Familie, man muss das auflösen, es ist irgendwie toxisch oder schädlich, aber du zeigst, dass eben sowas auch heilend sein kann. Ist das auch bewusst als Gegenbild zu dem immer Negativen, was ja schon fast ein Klischee ist, gedacht? Denn das fand ich tatsächlich das Interessanteste und Positivste am ganzen Film, dass diese negative Erwartung nicht bedient wird.
Naja, es gibt ja so ein bisschen es kommt da, glaube ich, vom amerikanischen Fernsehen und ist bis in unsere Wohnzimmer und in unser Leben geschwappt, das klärende Gespräch. am Ende. Dann ist alles in Ordnung, wenn wir geklärt haben. Nichts ist in Ordnung, wenn das klärende Gespräch stattfindet. Nichts ist in Ordnung, wenn man 5 Jahre Therapie hinter sich gebracht hat. Ja. Und deshalb finde ich gerade am Kino interessant, dass das Kino bietet eine andere Form von Kommunikation. Ja. Das Kino kann zeigen, dass man in dem Film ist doch so, dann schon nach 3 Minuten weiß man, dass da irgendwas, dass es eine Tote gibt. Ja? Wir schauen also eher den Leuten bei der Arbeit zu, ja? Wie sie die falsche Identität annehmen und wie sie die annehmen. Das interessiert uns nicht, der große Plot dahinter. Ja? Und das fand ich bei dem Film ganz, ganz toll, dass sie alle, ich habe das wieder gesagt, wie Schiffbrüchige zueinander finden und ein Rettungsfloß bauen, was sie trägt. Ja, und das ist Rettungsflöße, die uns tragen, sind im Grunde genommen die Fahrzeuge des Kinos.
Trotz der düsteren Themen oder der tragischen Themen, es gibt auch noch einen zweiten Todesfall im Film, den wir gar nicht unbedingt vorwegnehmen müssen, aber der Tod ist da sehr präsent und der Verlust, ist die Stimmung sehr licht und auch das Szenario ist sehr hell, sehr freundlich, die Landschaft ist schön und ruhig. Einmal, was bedeutet dieser Kontrast von Stimmung für dich und wie findest du eigentlich diese Landschaft?
Ja, das hängt damit zusammen. Seit ich fast ununterbrochen Fahrrad fahre und aus dem Auto ausgestiegen bin, sehe ich die Welt mit anderen Augen. Ich sehe sie besser. Ja, ich finde die Orte besser. Aus dem Auto sehe ich im Grunde genommen wie so ein Kinofilm alles vor mir, vor der Windschutzscheibe. Und wenn ich mit dem Fahrrad fahre, bin ich in der Landschaft und begreife sie besser. Seitdem finde ich die Motive besser. Ne, die für die Filme. Ich hatte der Kameramann fragte mich, der Hans Fromm, was machen wir hier eigentlich für einen Film? Ja, und ich hatte dann gesagt, wir machen Western. Ja, und dann sagte er, ja, verstehe ich. Warum machen wir nur? Und dann habe ich gesagt, weil der Western die Form ist, wo die mit den einfachsten Mitteln die höchsten Kompliziertheiten und komplexesten Situationen beschrieben werden können. Der Western besteht aus einem Saloon, einem Sheriffbüro, 3 Pferden, ja, und einer Sattlerei und vielleicht noch ein Friseur, ne? Und das war's schon. Manchmal kommt noch ein Doktor dazu oder so ein Zahnarzt oder so. Also es ist sehr, sehr schlicht. Aber man braucht die Schlichtheit, ja, man braucht die einfachen Strukturen, um die Komplexität darstellen zu können. Ja, in diesem Film gibt es einen Zaun, einen Baum, ein Haus, eine Straße, einen Unfall, aber es gibt unheimliche Kompliziertheit und die lässt sich nur darstellen, dass man die Welt sehr einfach hat.
Deine Schauspielenden, du arbeitest ja nicht nur mit Paula Bär mehrfach zusammen, sondern auch mit anderen Darstellenden. Sind das für dich auch Freunde oder wie ist da die professionelle Beziehung, dass man die Waage hält zwischen Kameradschaft und Arbeit?
Ja, normalerweise mag ich das nicht so gerne, aber ich bin mit diesen Schauspielern befreundet. Muss ich schon sagen. Es ist das größte Glück, wenn man die Leute, die wunderbar arbeiten und ihre Arbeit wunderbar machen, auch noch wunderbare Menschen sind. In dem Fall ist es so.
Siehst du den Film als Teil einer Trilogie oder eines Quartetts?
Naja, ich hatte gedacht, ich mache eine Trilogie über die Elemente. Ja, ich wollte Feuer, Wasser, Luft. Das waren die 3. Und da hatte ich ja roter Himmel, Wasser war Undine. Und mir fiel jetzt zu dem Film, der passte einfach nicht. Ich wollte eigentlich einen anderen Film machen mit einem Fesselballon, also über Luft. Das hat nicht funktioniert. Da saßen wir nach 2 Drehwochen auf dieser Veranda, die Barbara Auer, Paula Bär, Matthias Brandt, Enno Trebs und ich. Und der Wind pfiff da durch den Baum und bewegte den Schaukelstuhl, der da unten stand. Und dann sagte die Barbara, das ist doch Trilogie, ist doch Wind. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann ist die Trilogie zu Ende.
Siehst du dich selber als Autorenfilmer oder magst du dieses Wort nicht so?
Naja, das haben die Franzosen erfunden damals, in den 50er Jahren, in der Cahiers du Cinéma. Die Leute der Nouvelle Vague haben den Autorenbegriff erfunden. Und zwar nicht, weil das bedeutet, kann einer seine Drehbücher selber schreiben und auch selber verfilmen. Ne? Früher war es so, dass niemand den Namen Hitchcock kannte oder Hawks oder Lang. Das waren Filme mit John Crawford, mit Robert Mitchum. Die Schauspieler waren die den Film beworben haben. Die Namen der Regisseure waren so klein geschrieben. Und die von der Cahiers du Cinéma sagten, gerade in dieser amerikanischen Ware, ja, dieser No-Name-Film steckt so viel Autorenschaft drin. Ja, man kann einen Film von Lang erkennen. Man kann einen Film von Preminger erkennen. So, dass sie sagten, das sind für uns Autoren. Ja, das führt aber jetzt dazu, dass diese ganzen Regisseure heutzutage, ich habe mehr Interviews als die Schauspieler. ne, zum Film. Also der Autor zählt jetzt mehr. Das haben wir davon, dass wir jetzt Autoren sind. Ja, ich fänd's besser, zu Hause zu sitzen und die Schauspieler sprechen zu lassen.
Das merke ich mir. Nächstes Mal gehe ich zu Paula Beer. Christian Fetzold hat gesagt, wir sollen euch reden.
Ja, aber das ist natürlich so. Es ist, die Autoren haben gewonnen. Und dafür müssen wir jetzt auch büßen. Ne?
Ja, ihr müsst jetzt büßen und hier mit uns sitzen und Fragen beantworten.
Ja, genau.
Warst jetzt auch in Cannes, hattest du Premiere. Deinen letzten Film hatte ich auf der Berlinale gesehen. Da lief ja auch damals Transit. Hast du ein Lieblingsfestival oder hat jedes Festival für dich was Eigenes? Und wie war es denn, in Cannes wieder zu sein?
Also man merkt in Cannes eins ganz brutal. Der Film ist in Frankreich lebensnotwendig. Ich war mal in Angers bei einem Filmfestival vor paar Jahren, die hatten so eine kleine Retrospektive gemacht. Ich wurde am Bahnhof abgeholt. Man fährt da mit dem Zug hin. Bahnhof abgeholt. Und dann sagten die, komm, wir gehen die so 700 Meter bis zum Hotel. Ja, gehen wir zu Fuß. Und dann gingen wir durch die Rue Jean Moreau, gingen an drei Kinos vorbei. Und ich sagte, Mann, das ist ja eine richtige, ihr habt ja drei Kinos jetzt hier direkt in Bahnhofsnähe. Und dann, das ist keine Riesenstadt, ja? Und dann sagten die, ja, eine Stadt ohne Kino ist doch keine Stadt. Man merkt also, in Frankreich ist das Kino etwas wirklich Lebensnotwendiges, so wie die Tour de France, ne? Und das ist in Deutschland nicht so. Ja? Wir haben in Deutschland aus den Feuilletons, ist die Kinoseite verschwunden, FAZ nicht mehr, Süddeutsche nicht mehr, ne? Und wir haben so eine Art, in Frankreich gibt es noch zwei monatlich erscheinen Kinozeitschriften, Cahiers du Cinéma und Positiv, und die sind beide an jedem Kiosk zu finden und werden beide gelesen. Also das gibt einem, wenn man dann in Cannes eine Premiere hat, das sind 800 Leute, die geben dann 8 Minuten Standing Ovations, das gibt einem das so viel Kraft, dass man wieder 2 Jahre Deutschland durchhält.
Trotzdem drehst du immer in Deutschland oder hast du auch manchmal die Lust, außerhalb zu drehen, vielleicht in Frankreich oder Italien, in den USA, irgendwo anders?
Naja, ich habe ja auch in Frankreich gedreht und so, aber ich drehe kein französisches Kino. Ich drehe deutsche Filme. Das hat damit was zu tun, dass ich das Gefühl habe, ich selber interessiere mich für das französische oder das dänische oder das niederländische Kino, wenn die sich für sich selber interessieren. Ja, wenn sie aber so tun, als ob sie amerikanische Filme wären, ja, dann interessiert die mich nicht. Ich habe immer das Gefühl, in Deutschland ist es unheimlich leicht, eine Liebesszene im Jardin de Luxembourg in Paris zu drehen. Das sieht einfach toll aus da. Man kann mal machen, was man will. Oder in so einem Café sich zu treffen, draußen am Boulevard, im Montparnasse oder so. Aber die Aufgabe muss sein, wie können wir hier in Deutschland am Parkplatz vorm Lidl eine Kussszene oder eine Liebesszene drehen. Das ist unsere Aufgabe.
Der Film hat den Titel eines Musikstücks. Welche Rolle spielt Musik für dich in deinem Leben und in diesem speziellen Film?
Musik spielt in meinem Leben eine viel größere Rolle als heute. Das ist nicht mehr so, ich kenne mich mit der neuen Popmusik überhaupt nicht mehr aus. Muss mir da von den Kindern immer was sagen lassen. Und merkt dann schon so miesepetrig, das hat's alles schon mal gegeben und Retro und so, aber ich kenne mich echt nicht mehr aus. Die Musik spielt, ich liebe Musik so sehr, dass ich sie sehr sparsam verwende. Weil ich finde, sie wird missbraucht. Wenn es so weiter so geht, wird auch schon bald die Tagesschau mit Musik unterlegt.
Du hattest schon erzählt, dass die Geschichte zu diesem Film organisch während der Arbeit an dem letzten Film entstand. Heißt das, bei diesem Film ist jetzt auch schon vielleicht etwas für den nächsten Film entstanden und möchtest du ein bisschen darüber sprechen?
Ja, erstmal drehe ich einen Polizeiruf mit den Schauspielern Barbara Auer und Matthias Brandt, Justus von Donani, aber in einem Münchner Polizeiruf mit Johanna Wokalek und Stefan Zinner. Und ich werde nachher einen Film in Berlin drehen, der im weitesten Sinne etwas mit dem kommunistischen Film Coole Wampe zu tun hat und aber im heutigen Berlin spielt und von der Wohnungsnot, der Eigenbedarfs erzählt. Und von Schamanen, die Immobilienbesitzer mit Flüchen angreifen.
Und wird das wieder mit Paula Beer sein oder steht das noch in den Sternen?
Das steht in den Sternen. Die Paula, die hat jetzt 4 Filme haben wir gemacht. Ich habe ihr von dem Projekt schon erzählt. Paula ist Mutter. Die muss jetzt erstmal sich um ihre Kinder kümmern und muss mal schauen, wie das in 1,5 Jahren aussieht.
Dann bleiben wir gespannt und bis jetzt habt ihr ja Mirrors Nummer 3. Ihr könnt ihn euch im Kino anschauen. Ich habe ihn schon gesehen und empfehle ihn euch und ich sage vielen, vielen Dank an Christian Petzold.
Dankeschön.